Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Warum hat der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez seine Ehefrau ein heiliges Krokodil genannt? Man kann sich da mehrere Erklärungen vorstellen. Wir kriegen gleich eine aus erster Hand von Rodrigo García, einem der Söhne von Gabriel García Márquez. Er hat ein Buch über seine Eltern geschrieben, das erscheint heute bei uns. Und außerdem kommt heute ein Roman aus dem Nachlass von Gabriel García Márquez heraus. Zum ersten Mal können wir dieses Buch lesen. Auch darüber spreche ich gleich mit Rodrigo García. In vielen Ländern gleichzeitig erscheint heute ein neuer Roman von Gabriel García Márquez. Der Literaturnobelpreisträger ist vor 10 Jahren gestorben. Aus seinem Nachlass wird heute der Roman Wir sehen uns im August veröffentlicht. Und es heißt in ersten Besprechungen, das Buch sei eine literarische Sensation. Außerdem kommt heute ein Buch von Rodrigo García raus, einem der beiden Söhne von Gabriel García Márquez. Der arbeitet in Los Angeles als Regisseur und Drehbuchautor. Er hat unter anderem Regie geführt bei den Serien The Sopranos und Six Feet Under. Rodrigo García hat ein Buch über das Leben und den Tod seiner Eltern geschrieben. Abschied von Gabo und Mercedes heißt das. Ich habe mit ihm gesprochen und zuerst über den Roman. Rodrigo García hat gemeinsam mit seinem Bruder Gonzalo García ein Vorwort dazu geschrieben. Und in diesem Vorwort zitieren die beiden ihren Vater, Gabriel García Márquez, der zu dem Roman gesagt hat, dieses Buch taugt nichts. Es muss vernichtet werden. Deshalb die Frage, warum haben Sie den Roman trotzdem veröffentlicht, auch wenn Ihr Vater meinte, das Buch tauge nichts?
Well, you know, after my father died,
also nach dem Tod unseres Vaters ist dieses Manuskript, wie all seine Schriften, die gingen in ein Center nach Austin. Und am Anfang hatten wir auch überhaupt nicht vor, dieses Buch zu veröffentlichen. Wir fanden es chaotisch, wir fanden es nicht wirklich gut. Und dann haben wir es aber nochmal neu gelesen und merkten, dass wir da wohl einer Fehleinschätzung unterlegen waren. Es war sehr viel besser, als wir dachten. Auch sehr viel besser, als er immer gesagt hatte. Und wir konnten es uns nur so erklären, dass er durch seine Alzheimer-Erkrankung nicht mehr wirklich in der Lage war, dieses Buch nochmal wirklich zu lesen und es deshalb eben auch falsch eingeschätzt hat.
Sie erwähnen in Ihrem Buch über Ihre Eltern auch, dass Ihre Mutter Mercedes Barcher öfter ja praktisch hinter dem Rücken von Gabriel García Márquez die Entwürfe zu seinen Büchern gerettet hat. Hat sie dann auch diesen eben von ihm verworfenen Roman gerettet?
You know, my father's custom was to destroy.
Also mein Vater hatte diese Eigenschaft, Bücher zu vernichten, wenn sie noch sozusagen im Fluss waren, wenn er noch ein Manuskript geschrieben hat. Er hat eigentlich nur fertige Manuskripte veröffentlichen lassen. In späteren Jahren, als er dann mit Computern gearbeitet hat und dann auch Sachen ausgedruckt hat, dann hat er ein bisschen anders gearbeitet. Daher ist dieses Buch, also was im Englischen Until August heißt und im Deutschen Wir sehen uns im August, eigentlich niemals von ihm auch vernichtet worden ist. Das hat er nicht getan, er hat es nicht weggeworfen. Und er hat wirklich sehr lange an diesem Buch gearbeitet. Dann hat er zwischendurch auch wieder vergessen, dass er daran gearbeitet hatte. Und es musste nicht gerettet werden, dieses Manuskript. Er war einfach nur nicht mehr in der Lage, dieses Buch zu beenden. Und darum haben wir eigentlich beschlossen, dieses Buch dann doch irgendwie zu veröffentlichen, weil er es weder beendet hat, noch wirklich zerstört hat. Er hat es einfach nur vergessen.
Das ist jetzt eben der letzte Roman Ihres Vaters. Er hat im hohen Alter an diesem Buch gearbeitet und Sie kennen sich natürlich aus in seinem Werk, haben, wie gesagt, auch ein Vorwort zu diesem Buch mitgeschrieben. Was würden Sie sagen, was fügt denn Wiedersehen im August dem Werk Ihres Vaters, des Literaturnobelpreisträgers, noch hinzu?
Also das Buch hat einige typische Ingredienzen eines García Márquez-Romans. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe literarische Qualität aus, auch durch eine sehr bildliche Sprache und auch so eine Kraft, die Charaktere so in 2, 3 Skizzen schon zu beschreiben. Und mein Vater hat ja starke Frauenfiguren in seinem Werk, aber meistens standen sie niemals im Zentrum. Also im Zentrum standen Frauen höchstens in Kurzgeschichten bei ihm. Und das ist wahrscheinlich der einzige Roman, wo eine Frau wirklich im Zentrum steht. Und schon allein daher fanden wir es lohnenswert, weil das ist ein feministisches Buch. Es geht hier wirklich um die persönliche Entfaltung.
Wir sehen uns im August, der letzte Roman von Gabriel Garcia Marquez. Und dann lassen Sie uns, Herr Garcia, über Ihr Buch reden. Abschied von Gabo und Mercedes. Das Buch, das ist 2021 auf Englisch erschienen, ein Jahr nach dem Tod Ihrer Mutter. 2014 ist Ihr Vater gestorben. Und Sie erzählen in dem Buch auch, dass Sie schon in den Wochen vor und nach dem Tod Ihres Vaters Notizen für solch ein Buch gemacht haben. Also hatten Sie damals schon vor, dieses Buch zu schreiben, über den Abschied von ihren Eltern zu schreiben?
I did not. You know, I started taking notes.
Nein, ich hatte zunächst überhaupt keine Absicht, das in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Als ich anfing, Notizen zu nehmen, hieß es ja noch, mein Vater hätte noch 2 bis 3 Wochen zu leben. Und diese Situation war schon einmalig, also nahm ich Notizen und wusste noch nicht genau, wofür. Und mir ging es einfach nur darum, das vielleicht meinen Kindern oder auch den Kindern meines Bruders zu geben, so als Erinnerung. Und nach dem Tod meines Vaters habe ich es dann aufgeschrieben, aber immer noch nicht die Absicht gehabt, daraus ein Buch zu machen. Ich wollte kein Buch über den Tod meines berühmten Vaters schreiben. Und erst nach dem Tod meiner Mutter plötzlich kam mir die Idee, das zu verarbeiten, weil in dem Moment, wo man das zweite Elternteil verliert, das ist irgendwie das Ende einer Welt.
It's the end of a whole world. So that was really what decided me to publish as a book.
Ja, Ihr berühmter Vater, wir können uns hier bei uns kaum vorstellen, wie populär Gabriel Garcia Marquez in Lateinamerika war. Sie erzählen in dem Buch, dass bei der öffentlichen Totenfeier für Ihren Vater in Mexico City, dass da die Staatspräsidenten Kolumbiens und Mexikos dabei waren und dass Tausende Menschen stundenlang an seiner Urne vorbeigezogen sind, dass sie Bücher und andere Gegenstände vor der Urne abgelegt haben. Diese Stunden, als Sie das beobachtet haben, wie haben Sie die erlebt?
The memorial took place at the Fine Arts.
Ja, diese Totenfeier war schon wirklich sehr beeindruckend, weil sie fand statt in der Nähe vom Museum für schöne Künste, kurze Zeit nach dem Tod meines Vaters. Und es hat geregnet und die Menschen zogen wirklich stundenlang an dieser Urne vorbei und hatten Bücher, Blumen, Fotos, kleine Notizen dabei, die sie dahin warfen. Und wir sind aufgewachsen, mein Bruder und ich, und wussten, unser Vater ist berühmt. Also das kannten wir schon. Aber das, was da nochmal passiert ist, das war in der Tat verblüffend. Und auch am Tag nach seinem Tod, als eigentlich in der gesamten Weltpresse auf der ersten Seite über den Tod meines Vaters berichtet wurde, das war schon etwas ganz Besonderes.
You know, you get used to things, but that day was definitely extraordinary.
Ja, berühmt war Gabriel Garcia Marquez in der ganzen Welt, in der literarischen sowieso, aber nochmal, glaube ich, ganz besonders war er berühmt für die Menschen in Mexiko, in Kolumbien und in ganz Lateinamerika. Was würden Sie sagen, warum war er für die Menschen in Lateinamerika so ein bedeutender Autor?
A combination of things.
Obwohl seine Bücher natürlich sehr gelobt worden sind von anderen Schriftstellern, von Akademikern, von Kritikern und er auch experimentiert hat mit der Form, mit der Zeit, waren seine Bücher dennoch sehr lesbar. Er war wirklich ein Storyteller, ein Geschichtenerzähler und hat dadurch auch größere Massen erreicht, weil das waren nicht nur intellektuelle Spielereien, über die er geschrieben hat, sondern er schrieb sehr viel über Menschen und ihre Beziehungen zueinander. Und das hat zu seiner großen Popularität auch beigetragen, dass er wirklich gelesen wurde. Und dann liegt es natürlich auch an seiner Persönlichkeit. Er liebte es, Zeit mit Menschen zu verbringen, auch wenn er kein großer öffentlicher Redner war. Aber wenn er sich öffentlich bewegte, wenn er Zeitungen kaufte, wenn er in Bars ging oder in Restaurants war, da hat er sich mit anderen Leuten getroffen und das hat ihn auch beliebt gemacht.
So I think his gregarious personality contributed to that a lot.
Sie erzählen auch von einem Detail, bei dem ich dachte, vielleicht ist das auch also eine Art Schlüssel zu dieser Wirkung Ihres Vaters, gerade auch in Lateinamerika. Da erzählen Sie, dass Ihr Vater mal im Fernsehen zufällig Elton John, also den britischen Sänger, gesehen hat bei einem Konzert und dann gesagt hat, Carajo, der Kerl ist ein unglaublicher Bolerista, also ein Bolerista, ein Bolero-Sänger. Und damit hat Ihr Vater Elton John also praktisch zu einer lateinamerikanischen Figur gemacht. Und Sie selbst schreiben dazu, Gabriel Garcia Marquez habe sich nie durch eurozentrische Bezüge einschüchtern lassen. Was meinen Sie denn damit, mit diesem sich nicht einschüchtern lassen durch eurozentrische Bezüge?
Also er hat wirklich nie geglaubt, dass die wahre Kunst nur in Paris, London oder New York entsteht, sondern er war wirklich der Meinung, Kunst kann überall stehen, auch in den kleinsten Ecken Lateinamerikas. Und er hatte sicherlich europäische Idole, aber trotzdem war er eben wirklich davon überzeugt, dass Kunst überall auf der Welt entstehen kann, in jeder Gegend eigentlich. Und das hat er wirklich zutiefst auch geglaubt und gelebt.
To underestimate one area over another.
Rodrigo Garcia, Sie konzentrieren sich bei Ihrem Buch ganz auf wenige Wochen vor und nach dem Tod Ihres Vaters. Also es kommen immer Erinnerungen dazu natürlich, aber Ihr Buch hat diesen Rahmen. Im letzten Teil schreiben Sie dann über den Tod Ihrer Mutter einige Jahre danach. Sie hätten ja bestimmt sehr, sehr viel mehr über Ihre Eltern erzählen können oder auch über die Bücher von Gabriel Garcia Marquez schreiben können. Warum haben Sie sich für diese sehr konzentrierte Fassung entschieden? Der Text hat jetzt in der deutschen Ausgabe so ungefähr 140 Seiten.
I like high-density books.
Ich mag eigentlich Bücher, die sehr dicht sind, die sehr kondensiert sind. Und oft lese ich Bücher, die so 400 bis 500 Seiten dick sind und denke mir, 200 Seiten hätten es vielleicht auch getan. Und dessen bin ich mir halt auch bewusst. Und von daher wollte ich diese Form haben. Und mir ging es eher darum, Gefühle und Ideen auszudrücken und mich zu verabschieden von meinen Eltern. Und jetzt keine Memoiren darüber zu schreiben, wie es war, in dem Haus meiner Eltern aufzuwachsen, was ich da alles erlebt habe. Und das war einfach nicht das, was mir vorschwebte. Und ich wollte so eine Mischung, so eine Balance erreichen aus Diskretion und einer gewissen auch Offenbarung. Und selbst die Anekdoten, die ich über meinen Vater erzähle, die sind schon von anderen erzählt worden. Es ist schon so viel über meinen Vater veröffentlicht worden. Und es ging mir einfach jetzt nicht darum, eine große Familiengeschichte zu schreiben.
Diskretion ist ein gutes Stichwort, denn Sie bringen auch das Werk Ihres Vaters auf eine diskrete Art, könnte man sagen, ins Spiel bei diesem Buch. Denn Sie haben vor die 5 Teile des Buches Zitate aus den berühmten Büchern von Gabriel Garcia Marquez gesetzt, von 100 Jahre Einsamkeit bis die Liebe in den Zeiten der Cholera. Diese Zitate, welche Rolle spielen die denn aus Ihrer Sicht für Ihre Erzählung, für Ihr Buch?
I had already noticed, of course, over the years that.
Also mir ist schon aufgefallen im Laufe der Jahre, dass bei meinem Vater die Beschreibung des Todes seiner Hauptcharaktere doch immer einen ziemlich breiten Raum eingenommen hat und auch sehr präzise war. Und Schriftsteller, wenn sie sich mit dem Tod befassen, haben ja immer das Problem, dass sie in ihrem Leben den Tod nicht kontrollieren können. Und von daher fand ich es eben ganz interessant, diesen 5 Kapiteln Zitate voranzusetzen, die den Tod von wichtigen Figuren in diesen Schlüsselwerken eben beschreiben. Und das ist dann so eine Mischung aus Literatur und trotzdem bleibe ich meinem eigentlichen Thema, nämlich dem Ende des Lebens, auch treu.
And still stay within the subject of the end of life.
Zu Ihrem Buch gehört auch eine kleine Fotogalerie mit Fotos Ihrer Eltern. Auf einem Foto sieht man dann auch Ihre Familie und die Ihres Bruders zusammen mit Ihrer Mutter. Und bei der Bildunterschrift steht dann zu Ihrer Mutter, das zitiere ich mal, Mercedes alias El Cocodrilo Sagrado, also das heilige Krokodil, und La Madre Santa, die heilige Mutter, und La Jefa Maxima, die oberste Chefin also. Inwiefern war denn Ihre Mutter die oberste Chefin Ihrer Familie?
Nun, sie hatte eine sehr starke Persönlichkeit. Sie konnte sehr großzügig sein. Und es ist ja so, beide kamen ja aus sehr einfachen Verhältnissen eigentlich, von zwei wirklich kleinen Orten aus Lateinamerika, aus den 20er Jahren. Und natürlich, mein Vater war eine literarische Ausnahme, aber meine Mutter war seine Partnerin. Sie war die Partnerin eines weltberühmten Künstlers. Und sie war sehr unbekümmert in der Art, wie sie mit Menschen umging. Und da war es ganz egal, ob die berühmt oder nicht berühmt waren, ob die arm oder reich waren. Also meine Mutter hatte einfach so eine sehr natürliche Art, auf die Menschen zuzugehen. Und das machte sie dann in gewisser Weise zur Chefin der Familie. Und das heilige Krokodil, das ich da erwähne, das spielt darauf an, dass meine Mutter ägyptische Wurzeln hatte. Ihre Großeltern kamen aus Ägypten und deswegen nannte mein Vater sie gerne das heilige Krokodil. Und ja, sie war einfach eine starke Persönlichkeit und sie schmiss sozusagen alles, was im Haus so vor sich ging.
You know, she was a big personality and ran the house, really.
Also in dieser Rolle der Chefin war sie sicher nochmal ganz besonders in den letzten Lebensjahren von Gabriel Garcia Marquez, denn Sie haben das schon erwähnt vorhin, er war dann schwer an Alzheimer erkrankt. Dazu hat zum Beispiel gehört, das erzählen Sie auch, dass er seine eigenen Bücher beim Lesen nicht mehr wiedererkannt hat, dann darüber gestaunt hat, sein Foto auf dem Umschlag zu finden. Wie schwer war das denn für Ihren Vater, den Schriftsteller, als er bemerkt hat, dass er sein Gedächtnis verliert?
Und ich denke, die letzten Jahre waren dann auch einfacher in gewisser Weise, weil er merkte ja nichts mehr. Er bekam es ja nicht mehr mit. Er saß dann einfach im Kreis der Familie, sehr friedlich, stand auch unter Beruhigungsmitteln in gewisser Weise und erkannte niemanden mehr. Sehr viel schwieriger war es für ihn natürlich in den 4, 5 Jahren davor. Da hat man dann immer so ein wirklich hässliches Jahr, in dem das dann offensichtlich wird, dass man sein Gedächtnis verliert. Und das ist dann auch sehr stressig für alle, die um ihn herum sind. Und das ist dann eben auch schmerzhaft, wenn man merkt, dass einer immer wieder dieselben Dinge sagt. Und er hat es eben einmal gesagt, ich kann mein Gedächtnis gar nicht verlieren, weil ich bin ja ein Schriftsteller. Und das Gedächtnis ist für den Schriftsteller ebenso Werkzeug wie Rohstoff, um zu arbeiten. Ich glaube, schöner kann man es nicht sagen.
Memory is my tool. And my raw material. I don't think it can be said better than that.
Und der Gedächtnisverlust Ihres Vaters, der hat dann auch ein gemeinsames Projekt von Ihnen beiden verhindert, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie wollten gemeinsam ein Drehbuch schreiben für einen Film. Sie sind ja Filmregisseur und das ging dann aber nicht mehr wegen der Erkrankung Ihres Vaters. Nicht wahr?
Yes, an idea in particular that he'd always wanted to write.
Ja, es basierte eigentlich auf einer Idee, die er immer gehabt hatte. Und das wurde dann sehr schwierig. Wir trafen uns öfter, aber er konnte an diesen Ideen eben nicht mehr festhalten. Er hatte sie dann einfach vergessen. Und das war dann schon leider sehr frustrierend.
It proved very frustrating, unfortunately.
Das war also ein Abschied von Ihrem Vater, der eben auch über mehrere Phasen ging bis zu seinem Tod. Jetzt Sie selbst, Sie haben so viele Kinofilme gedreht, Sie haben bei höchst erfolgreichen Fernsehserien Regie geführt, Drehbücher geschrieben, sowieso. Eigentlich würde man doch denken, Sie müssten einen Film über Ihren Vater drehen. Ist der Gedanke noch nie aufgetaucht bei Ihnen oder bei anderen?
Also ich wollte niemals eins seiner Bücher filmisch adaptieren. Das hat mich als Regisseur wirklich nie gereizt, aus ganz verschiedenen Gründen. Die Bücher meines Vaters machen ja so eine gewisse Magie aus, dieser magische Realismus, dieses Fantastische. Das kenne ich, das ist mir auch nah, aber es ist auch nicht meine Welt als Regisseur. Ich arbeite an zeitgenössischen Stoffen, an realistischen Stoffen, auch psychologischen Stoffen. Und von daher hat mich das aus dem Aspekt schon nicht interessiert. Und der zweite Grund ist auch, hätte ich jemals ein Buch verfilmt, wäre das zweitrangig gewesen. Es wäre immer nur darum gegangen, der Sohn des berühmten Autors hat jetzt ein Buch verfilmt. Ich hätte dieses Interview 100-mal geben müssen und daran hatte ich gar kein Interesse. Und was Ihre Frage betrifft, ob ich mir vorstellen könnte, einen Film über meinen Vater zu machen, da muss ich auch verneinen, weil mir da auch wieder die Distanz fehlen würde, auch so eine gewisse Perspektive, also darüber denke ich eigentlich nicht mehr.
I wouldn't have the distance, I wouldn't have the perspective to do it properly.
Dann sind wir umso glücklicher, dass es Ihr Buch gibt, denn heute erscheint Rodrigo Garcias Buch Abschied von Gabo und Mercedes. Und ebenfalls heute kommt der Roman Wir sehen uns im August aus dem Nachlass von Gabriel Garcia Marquez heraus. Beide Bücher werden vom Verlag Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht. Rodrigo Garcia, thank you very much for joining us.
Thank you for having me. It's been a pleasure.
Und vielen Dank an Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier übersetzt hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ja, und jetzt haben wir ein Buch mit einem etwas irritierenden Titel auf dem Tisch. Der Literaturwissenschaftler Gerhard R. Kaiser hat das geschrieben und das Buch heißt Keller, Mansarde, Einsiedelei, imaginäre Orte des Dichtens, auch eine Literaturgeschichte. Jetzt sind ja Keller und Mansarden und Einsiedeleien doch eigentlich ganz konkrete Orte. Was das mit dem Imaginären, dem Vorgestellten dabei auf sich hat, das kann uns bestimmt unser Kritiker Marco Martin sagen. Hallo, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Also was sind das denn hier für imaginäre Orte des Dichtens?
Also es sind Orte, in denen sich die Autoren in autobiografischen Zeugnissen, in Briefen, in Erzählungen, in Essays quasi hineinfantasiert haben. Das sind Orte, die mit ihrer inneren Gestimmtheit zu tun haben. Zum Beispiel ein Keller bei Kafka. Und Kafka hat ja natürlich nicht aus einem Keller herausgeschrieben, aber die Kellermetapher ist natürlich etwas, was zum Verständnis seines Werkes beiträgt. Bei Flaubert war es zum Beispiel ein stilisierter Wüstenort in Oberägypten, während er in der sogenannten Realität natürlich in seinem großbürgerlichen Haus bei Rouen saß. Und das war, wie gesagt, mehr als nur eine Koketterie, sondern hat natürlich auch mit ihrer literarischen Produktion und ihrer inneren Gestimmtheit sehr viel zu tun. Und das klamüsert jetzt, um es mal so zu sagen, dieses Buch heraus.
Kafka und Flaubert, da sind wir bei zwei Spitzenkräften der westlichen Weltliteratur. Bewegt sich das ganze Buch so auf dieser Ebene?
Ja, also denn bei No Names wäre es ja auch nicht interessant zu wissen, in was die sich hinein imaginieren, wenn man nicht mal deren realen Namen kennt. Also es beginnt schon ganz oben, wie Sie sagten, bei Rousseau, also so dem Vater der europäischen Selbstreflexion, der sich noch als 30-Jähriger hinein imaginiert hat in die Rolle eines Robinson. Und dann geht es natürlich zu Baudelaire, zu seiner Mansarde. Es geht selbst zu Brecht in ein imaginäres Fluchthaus mit mehreren Türen. Wir sind bei Sartre, wir sind bei Gottfried Keller, wir sind bei Jean-Paul, bei Hölderlin. Also es ist, wie gesagt, kein Sammelsurium, aber es ist schon, sagen wir mal, ein Defilé der großen Namen.
Und was macht jetzt der Autor Gerhard R. Kaiser aus dieser Zusammenstellung von Autoren und den imaginären Orten ihres Schreibens?
Ja, also er findet Interessantes heraus, dass zum Beispiel die Selbstverortung von Jean-Paul in einem Eichhörnchen-Stockhaus oder in einem Mückenhospital, also dieses vertrackt sich Kleinmachende, natürlich auch etwas sagt über die strangulierende deutsche Realität am Ende des 18. Jahrhunderts. Und er sagt, was für ein großer Unterschied zu einem Weltreisenden wie Georg Forster. Bei Hölderlin ist es dann die Heimat in der Sprache, die ihm auch keine Heimat mehr sein kann. Also ein doppeltes Unbehaustsein, wo die Gesellschaft natürlich eine Rolle spielt, aber auch nicht immer eine alles dominierende Rolle. Zum Beispiel gibt es dieses schöne Kapitel über Gottfried Keller, der sich in einer Gefängniszelle wähnt in seiner Zeit in Berlin, nach der gescheiterten Revolution von 1848. Aber obwohl er sich da sehr stranguliert fühlte, war er sehr produktiv. Der grüne Heinrich und die Leute von Seldwyla wurden in Berlin geschrieben. Das heißt, das Gesellschaftliche spielt eine Rolle, aber es determiniert nicht alles. Und das in der Balance so beschrieben zu haben, ist eine große Leistung dieses Buches.
Also an dem Punkt sind Sie glücklich mit dem Buch? Sind Sie restlos glücklich mit dem Buch?
Nein, ich bin halbe glücklich. Wir haben es hier mit dem faszinierenden Beispiel eines Buches zu tun, das augenöffnend ist, aber geschrieben, ich muss es leider sagen, in einem furchtbar autoritären Stil. Der Autor, Jahrgang 1943, schreibt so, als hätte es die 68er-Zeit nie gegeben. Es ist autoritär, es ist hermetisch, klein Beispiel zu geben. Welche Funktionen kommen dabei dem durchgängig ironischen Ton zu? Man kann mehrere voneinander abheben. Erstens, vielfältig variiert, trägt die Ironie als durchgehender Ton wesentlich zur ästhetischen Geschlossenheit des Werkes bei. Will man sowas lesen? Eigentlich nein. Aber was wir in dem Buch zu lesen bekommen, ist dennoch so faszinierend, so spannend. Und dass der Autor natürlich sich einer vertrackten Prosa bemühsicht zu fühlen glaubt, um mal diesen Stil ein bisschen zu persiflieren, ist schade. Aber gleichzeitig sind wir ja ohnehin in Deutschland mit gut schreibenden Germanisten nicht allzu sehr beschenkt. Hannelore und Heinz Schlaffer waren eine große Ausnahme. Das Buch ist, wie gesagt, in einem unangenehmen Ton geschrieben, aber der Inhalt ist absolut empfehlenswert und deshalb eine vielleicht auch etwas vertrackte Empfehlung.
Und was aber vielleicht auch eine inhaltliche Einschränkung ist, also bei Ihrer Aufzählung sind jetzt keine Frauen vorgekommen. Schließt er die völlig aus seiner auch eine Literaturgeschichte?
Nein, Frauen kommen nicht vor. Mir würden jetzt natürlich viele einfallen als imaginäre Ortsbeschreiberinnen. Ich denke jetzt ad hoc, obwohl mich die Frage jetzt gerade erwischt hat, jetzt an Marguerite Duras und Marguerite Yourcenar. Aber das hatte er nicht auf dem Schirm. Aber ich würde ihm das jetzt auch nicht zum Vorwurf machen. Wahrscheinlich hätte er dann die Frauen in einem ebenso autoritären Stil, ich sage jetzt nicht bearbeitet, aber verhackstückt.
Das Buch von Gerhard R. Kaiser, Kellermansarde, Einsiedelei, imaginäre Orte des Dichtens, auch eine Literaturgeschichte. Im Waldstein Verlag ist das erschienen, 350 Seiten, 34 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Marco Martin.
Straßenkritik. Hi, ich bin Tamina Alonso und ich lese gerade das Buch Jins von Fatma Aydemir. In dem Buch geht es um Hussein, einen Gastarbeiter, der jetzt in Rente gegangen ist und sich seinen Traum von seiner eigenen Wohnung in Istanbul erfüllen will und sozusagen dann diese Wohnung einrichtet für sich und seine Familie und sich freut, dass die dann alle zu Besuch kommen. Stirbt aber dann an einem Herzinfarkt und dann gibt es verschiedene Kapitel und jedes Kapitel dreht sich um ein Familienmitglied, also um die 4 erwachsenen Kinder und die Frau und gibt sozusagen Einblicke in das Leben von Gastarbeiterfamilien in den 90er Jahren. Und ja, das ist super interessant geschrieben, weil man immer so einen sehr spezifischen Einblick in jede Person hat. Ich kann das unbedingt empfehlen, ja.
In Frankfurt am Main liest Tamina Alonso den Roman Jins von Fatma Aydemir. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe beim Verlag DTV mit 368 Seiten. Der Preis ist 13 Euro. Max und Moritz, die beiden Tunichtgute von Wilhelm Busch, die verwandeln sich in Altpunks und sie lästern derbe über die Jugend von heute. Um so eine Comic-Idee ging es unter anderem gestern Abend bei den Graphic-Novel-Tagen im Hamburger Literaturhaus. Dort sind gerade jeden Abend bekannte Comiczeichner zu Gast und gestern war unsere Hamburger Korrespondentin Magdalena Neubich dabei, auch weil sie wissen wollte, was die Besucherinnen da besonders interessiert.
Ich finde halt Graphic Novels sehr interessant, einfach weil es so ein bisschen fast so einen cinematografischen Aspekt mit reinbringt. Und ich lese einfach generell sehr gerne und mal auch selber. Deswegen fasziniert mich auch immer, was für ein unterschiedlicher Stil verwendet wird.
Also ich lese total gerne Graphic Novels und habe da einen großen Hunger auf diese Art von Geschichtenerzählung.
Dieser Hunger soll heute Abend gestillt werden. Kuratiert und moderiert werden die Graphic Novel Tage von Andreas Platthaus, Comic-Fachmann und Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sein Ziel ist es, so erklärt er gleich zu Anfang, Comiczeichner aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenzubringen, um zu schauen, wie unterschiedlich mit der Erzählform der Graphic Novels umgegangen wird. Zudem steht jede Vorstellung unter einem anderen Überthema. Heute Abend geht es um Arbeitsgemeinschaften, erklärt Andreas Platthaus.
Die Arbeitsteilung zwischen Autoren und Zeichnerinnen ist eine ungewöhnliche in Deutschland. Da liegt meistens alles in einer Hand. Die Leute, die Comics zeichnen, schreiben die auch. Und hier ist es mal anders. Und da bin ich mal neugierig drauf, wie sich das miteinander ins Gespräch bringen lässt. Also wo die Vorzüge des einen oder des anderen sind und wo vielleicht auch bestimmte Reibungspunkte sich ergeben.
Und so sitzen auf der Bühne des Literaturhauses gleich mehrere Arbeitsgemeinschaften. Die Hamburger Illustratorin und Comiczeichnerin Line Hofen und der Berliner Schriftsteller Jochen Schmidt stellen ihre Zeichnungen und Texte aus der Serie Paargespräche vor. Ziel der Serie sei es gewesen, berühmte, fiktive und reale Paare der Geschichte zu dekonstruieren. Wilhelm Buschs Max und Moritz etwa werden hier zu Moritz und Max. Line Hofen hat sie als Altpunks gezeichnet, die vor einer Hähnchenbude stehen und lästern. Jochen Schmidt hat den Dialog dazu geliefert.
Die Jugendlichen hängen nur noch am Handy.
Die schreiben gar keine Briefe mehr.
Wir hatten noch Langeweile, das ist gut für die Fantasie.
Die kriegen ihr Abi hinterhergeworfen.
Und wenn man ihnen einmal die Meinung sagt, rennen sie zum Psychologen.
Wer soll von denen mal Bundeskanzler werden?
Oder Bundestrainer.
Die können froh sein, wenn die Chinesen sie noch durchfüttern.
Jochen Schmidt und Line Hofen arbeiten bereits seit 2006 zusammen. Und weiterhin gerne, sagt Line Hofen.
Das ist eine sehr lustige Zusammenarbeit und auch aufregend, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Wir sind eben nur ein Arbeitspaar und das ist auch gut so. Wir haben unsere Technik gefunden, wie wir jedem den Freiraum lassen, dass man sich wirklich ergänzt und nicht das Bild, den Text wiederholt.
In der Regel schreibt Jochen Schmidt zuerst die Texte, dann malt Line Hofen die Bilder dazu. Die zweite Arbeitsgemeinschaft dieses wirklich unterhaltsamen Abends ist die zwischen der Hamburger Cartoonistin und Comiczeichnerin Maren Amini und ihrem Vater, dem Künstler Ahmadjan Amini. Da dieser krankheitsbedingt nicht da ist, stellt seine Tochter das Comic allein vor.
Ahmadjan und der Wiederhopf, das ist mein Vater auf dem Bild. Und die Geschichte ist über sein Leben und wie er als junger neugieriger Mann, als junger Hippie quasi nach Hamburg kam, um Künstler zu werden. Und es folgen wirklich viele Wege hin und zurück von Hamburg nach Afghanistan und diese innere und äußerliche Zerrissenheit auf der Suche nach dem Glück.
Die Zusammenarbeit mit ihrem Vater sei ein Weg gewesen, sich mehr mit ihrer afghanischen Seite auseinanderzusetzen, sagt die in Hamburg aufgewachsene Zeichnerin. Das Comic wurde im vergangenen Jahr mit dem Leibinger Comicbuchpreis ausgezeichnet, wegen seiner, wie es in der Juryentscheidung heißt, auf das Wesentliche reduzierten Bildern, die ein beeindruckendes Zeitzeugnis Afghanistans und der Emigration nach Deutschland sind.
Diese Geschichte zieht Ahmadjan weit, weit weg. Weit, weit weg aus der Enge des Panjshir-Tales, der Armut, der Kälte und der Stille.
Maren Amini gehört auch zu einer weiteren Arbeitsgemeinschaft. Mit Line Hofen teilt sie sich das Atelier Fritzen in Hamburg-St. Pauli. Und auch wenn die beiden keine gemeinsamen Graphic Novels machen, sei das trotzdem bereichernd für ihre Kunst, sagt Maren Amini.
Der Job Illustratorin oder Comiczeichner oder Cartoonistin ist ein sehr einsamer Job, wo man auch ziemlich viel in seinem eigenen Sud vor sich hin brät. Und irgendwie ist es einfach ganz gut, dass man sich austauscht, man kommt auf neue Ideen, man beflügelt sich gegenseitig. Und das ist genau das, was ja so befruchtend ist an der Arbeitsgemeinschaft.
Zu Gast bei den Graphic Novel Tagen in Hamburg. Die gehen heute Abend weiter. Da wird es dann um Comics und Argentinien gehen. Zu Gast sind die Comic-Künstlerin Sole Otero aus Buenos Aires und ihre deutsche Kollegin Birgit Weihe. Die ist gerade aus Argentinien zurückgekehrt. Sie hat dort für eine neue, noch nicht veröffentlichte Graphic Novel recherchiert. Um 19 Uhr wird das Argentinien-Gespräch im Hamburger Literaturhaus beginnen. Und das können Sie auch von überall her per Stream verfolgen.